Einen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 6, die ersten 8 Verse. Jesaja berichtet über seine Berufung zum Propheten. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 den Leib, 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte: Wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Ich antwortete: Ich bin bereit, sende mich.
Guten Morgen, ich möchte heute zuerst gleich einmal 3 Leute besonders begrüßen. Das ist einmal der Nick Studer. Er ist hier für 2 Wochen als Bibelschüler in Deutschland und für 2 Jahre und hat uns angefragt, ob er bei uns ein Praktikum machen könnte. 2 Wochen, das ist genau in der Zeit, wo wir die Kinderwoche haben. Und dann habe ich gesagt, doch, wir könnten ihn eigentlich sehr gut brauchen. Es ist ja hier, kannst du vielleicht schnell aufstehen, dass man weiß, wer du bist. Also man muss nach vorne sehen, die im hinteren Teil sitzen. Das ist der Nick Studer, er kommt aus Luzern eigentlich, also man kann gut mit ihm Dialekt sprechen. Und dann möchte ich auch ganz besonders 2 Leute begrüßen, die in unserer Gemeinde mittlerweile auch schon bekannt sind. Der Uli hat sogar mal gepredigt hier, als Pauls nach in Jemen gingen. Und der Uli und Marion haben uns extrem geholfen bei der Renovation unserer Dachzimmer für das Gemeindebauteam. Und jetzt sind sie hier in unserer Mitte. Herzlich willkommen und zeigt euch doch mal. Und auch nochmals ein ganz herzliches. Steh nur mal auf, dass der Uli. Also, sie bleiben sitzen, aber ganz herzlichen Dank für den Dienst, den ihr ja nicht nur uns, sondern auch der Gemeinde damit getan habt. Nun, Jesaja erschrak. In einer Vision hat er Gott gesehen, die Heiligkeit Gottes. Und sofort, als er in dieser Gegenwart Gottes stand, realisierte er, wie unwürdig er war, unwürdig diesem heiligen Gott zu begegnen. Und vor lauter Angst schrie er: Ich bin verloren. Ich bin unwürdig, dem Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Ich bin ein Mann des Todes, hat er gedacht. Ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Er ist heilig, unfassbar heilig. Das hat er sich kaum vorgestellt, wenn er früher vielleicht daran gedacht hat, wie ist denn dieser Gott, hat er sicher gedacht, der ist groß, aber dass er so heilig ist. Und ähnlich erlebt es, dass Petrus, als er aufgrund einer Anweisung von Jesus, er war ja zurückgekommen vom Fischen, da war nichts, er als erfahrener Fischer kommt am Morgen zurück, Jesus sagt, komm, geh nochmal raus, wirf das Netz nochmal aus. Als Fachmann dachte er vielleicht, ja, das ist komplett unfachmensch, wenn man in der Nacht nichts fängt, fängt man auch am Tag nichts. Aber er sagte, auf dein Wort hin werde ich das machen. Und er ist mit dem Schiff rausgefahren, hat die Netze ausgeworfen und das Netz hat sich so gefüllt, dass es zu reißen begann. Und nun geschah etwas ganz Eigenartiges im Leben von Petrus. Irgendwie muss er gemerkt haben, dass der Mann, der nun hier ist und ihm das gesagt hat, dass das ein ganz besonderer Mann sein muss. Es muss ein Mann Gottes sein. Es muss der Sohn Gottes sein. Ob er das schon wusste? Aber er war so betroffen, ganz eigenartig. Simon Petrus warf sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Geh weg, ich halte das nicht aus in der Gegenwart deiner Heiligkeit. Wenn Menschen in die Gegenwart Gottes kommen, dann muss man ihnen nicht mehr erklären, dass sie unrein und schuldig sind. Denn es ist ihnen sofort klar, dass sie diesem heiligen Gott, mit diesem heiligen Gott keine Gemeinschaft haben können, es sei denn, Gott würde sich über ihnen erbarmen und sie reinmachen. Die einzige Chance, dass Gott sich zu uns neigt, dass Gott diese Barriere, die zwischen uns, seiner Heiligkeit und unserer Schuldhaftigkeit, unserer Unreinheit, wenn er die zusammenbricht, abbricht. Und das durfte Jesaja erleben. Er berichtete, da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mir mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist dir vergeben. Also, Gott selbst hat gehandelt an Jesaja. Nicht er hat etwas getan, sondern Gott hat gehandelt. Gott kümmert sich darum, dass Jesaja in seiner Nähe bleiben konnte. Er reinigt ihn von der Schuld und von der Sünde. Und genau das tut Gott noch heute. Bei jedem Menschen, der mit ihm in Gemeinschaft leben möchte. Und das ist der Grund, warum Jesus am Kreuz starb. Und Petrus sagte einmal in Bezug auf die Taufe, und Taufe ist ja eigentlich der Ausdruck, wenn sich ein Mensch taufen lässt, dann drückt er ja damit aus, dass er verstanden hat, dass Jesus für seine Schuld am Kreuz gestorben ist. In diesem Zusammenhang sagt Petrus etwas ganz Interessantes. Denn der Sinn der Taufe ist ja nicht, dass der Körper vom Schmutz gereinigt wird, also man taucht ganz unter. So wie wir praktizieren das ja in unserer Gemeinde auch. Wir taufen und dann wird man ganz unter getaucht. Aber das macht man nicht, weil man die Leute waschen will. Weil sie schmutzig werden, das machen wir zu Hause. Nein, wer sich taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgestiegen ist. Jesus legte die Grundlage für uns, damit wir überhaupt vor Gott treten können. Der Hebräerbrief erklärt das folgendermaßen: Das Blut von Jesus, also das am Kreuz für uns starb, reinigt uns bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Also Gott selbst hat alle Voraussetzungen geschaffen, dass wir mit ihm Gemeinschaft pflegen können. Ein reines Gewissen ist eine außerordentlich wichtige Voraussetzung, wenn wir möchten, dass Gott unsere Gebete erhört. Und das ist das, was wir ja alle möchten. Und das ist ja auch das Thema der Predigtreihe. Herr, warum antwortest du nicht? Alle von uns kennen Dinge, wo wir denken, Gott hat sie nicht beantwortet. Und ich habe diese Reihe so aufgebaut, dass wir Gott diese Frage stellen, Herr, warum antwortest du nicht? Und er an uns Rückfragen stellt. Und heute stellt er uns eben die Rückfrage, nach unserem Gewissen eine sehr wichtige Frage. Wenn du dein Leben mit Gott noch nicht in Ordnung gebracht hast, dann möchte Gott, dass du zu ihm kommst, deine Schuld bekennst und er wird dir deine Schuld vergeben, sodass du ein reines Gewissen bekommst und das bekommst du geschenkt. Dadurch ist dir der Weg zum Schöpfer geöffnet. Ein ganz neues Verhältnis zu deinem Schöpfer ist entstanden, wie Paulus das im Römerbrief so schön beschreibt. Der Geist, den ihr empfangen habt und den Geist Gottes empfangen wir, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Das Unvorstellbare hat Gott selbst geschaffen, dass wir zum Schöpfer, zu diesem heiligen Gott, Vater sagen dürfen. Damit zeigt Gott, was für eine intime Beziehung er zu uns eigentlich pflegen möchte. Doch sind wir leider in der Lage, dieses Verhältnis zu stören, indem wir uns von Gott wieder lösen. Wir werden ja nicht, wenn wir Christen werden, zu Marionetten. Ist ja nicht Gott, der Marionetten spielt und wir die Marionetten, sondern wir behalten unsere Persönlichkeit. Wir behalten unsere Eigenständigkeit. Wir wollen ja freiwillig in der Gemeinschaft mit Gott leben. Und Gott möchte auch, dass wir das freiwillig tun. Wer unter Zwang in Gemeinschaft lebt, der lebt ja nicht wirklich in Gemeinschaft. Und deshalb ist es uns auch möglich, dass wir wieder Dinge tun in unserem Leben, die Gott nie gefallen werden. Dem Apostel Paulus war es offenbar sehr wichtig, in Anbetracht des großen Reichtums, den er erlebte durch den Glauben an Jesus Christus, aufzupassen, dass er ein reines Gewissen behält. Es war es ihm wert. Er wollte es mit Gott nicht verspielen. Und deshalb sagte er einmal, aus diesem Grund bemühe ich mich auch darum, mich in jeder Situation so zu verhalten, dass ich vor Gott und vor den Menschen ein reines Gewissen habe. Da sehen wir, dass Paulus nicht einfach sagt, so, jetzt bin ich Christ und jetzt läuft alles automatisch, sondern er lebte mit diesem Eifer so zu leben, dass er ein reines Gewissen behält, dass er nicht fromm spricht und einen anderen betrügt, sondern dass er ein reines Gewissen behält. Darauf konzentriert er sich. Deshalb könnte dich Gott zurückfragen und natürlich auch mich, wenn du fragst, warum er denn dein Gebet nicht erhört, könnte er dich zurückfragen, hast du denn ein reines Gewissen? Drei wichtige Punkte möchte ich ansprechen, die unser Gewissen belasten könnten. Heute geben wir drei positive Antworten Gott auf diese Frage. Die erste Antwort ist, ja, ich habe ein reines Gewissen, denn ich verehre nur dich. Das ist ganz wichtig, nämlich, dass wir vorbehaltlos sagen können, dass wir Gott, Jesus Christus, allein verehren. Denn Gott duldet es nicht, wenn wir uns neben anderen Göttern, dass wir neben ihm andere Götter verehren. Das lehrt uns schon das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben dir haben. Wer nebst Gott, dem Schöpfer, noch andere Götter verehrt, der begeht, so wie es im Alten Testament oft gesagt und bezeichnet wird, Ehebruch gegenüber Gott. Der bricht die Beziehung mit Gott wieder ab. Deshalb sagte er einmal zu Jeremia, du Jeremia, hör auf, für dieses Volk zu beten. Versuche nicht, bei mir für sie einzutreten. Dringe nicht in mich ein, ich werde nicht auf dich hören. Das gefällt uns natürlich nicht. Wir sagen, nee, wir sollen viel beten, dann wird Gott viel hören. Aber dass Gott explizit sagt, du musst gar nicht beten, du musst gar nicht mit mir sprechen, ich werde nicht hören, das befremdet manche, die vielleicht die Bibel noch nicht so gut kennen. Der Grund, warum Gott das Jeremia sagte, war, Israel verehrte andere Götter. Sie kehrten Gott den Rücken zu und Gott ist der Meinung, und ich pflichte ihm da dabei natürlich voll und ganz zu. Ich bin auch dieser Meinung. Wenn sie diesen Göttern opfern, wenn sie diese Götter verehren, dann sollen sie doch bitte schön, wenn sie Hilfe brauchen, auch diese Götter anrufen. Und sie sollen ja nicht diesen Göttern opfern und meinen, wenn sie dann wirklich Hilfe brauchen, könnten sie schnell zu mir rennen und sagen, Herr, hilf, und wenn ich geholfen habe, wieder ihre Götter verehren. Das lässt Gott mit sich nicht machen. Schreit doch zu deinen Götzen, damit sie dir helfen, sagt er. Andere Götter verehren, das klingt in unseren Ohren so fremd, so weit weg von unserer Lebenserfahrung. Bei uns spielt doch der Götzenkult keine Rolle. Oder doch? Haben unsere Götter nicht einfach andere, modernere Namen? Sehen sie nicht einfach anders aus als früher? Was ist denn ein Götze? Ein Götze ist etwas, das in meinem Leben eine beherrschende Stelle einnimmt. Etwas, dem ich besondere Kräfte zubillige, zumesse. Das kann zum Beispiel ein Ritual sein, wenn ich das Haus verlasse. Dass ich noch irgendetwas berühren muss oder irgendetwas noch sagen muss, bevor ich das Haus verlasse. Sonst fühle ich mich unwohl. Oder es kann ein Gegenstand sein, der immer am selben Ort stehen muss. Sonst befürchte ich, dass mir ein Unglück geschieht. Oder eine Art Talisman, den ich dabei haben muss, damit ich mich sicher fühlen kann bei der Prüfung oder bei einem wichtigen Geschäftsgespräch. Es kann dein Auto sein, ohne dass du nicht mehr leben kannst, dass du immer putzen musst, jede Woche zweimal, innen und außen fegen. Das Auto, das zum Heiligtum wird für dich. Und wenn es einen Rostfleck hat, du Depressionen bekommst. Eben neben Gott noch einige kleine Sicherheiten. Vielleicht ein Stein, dem ich besondere Kräfte zubillige, von dem ich Heilung erhoffe. Dinge, denen ich vertraue und denen ich große oder kleine Aufmerksamkeit schenke. Und Paulus sagte sogar einmal, und das ist für unsere Wohlstandsgesellschaft nicht ganz unerheblich, ihr müsst wissen, wer von Habgier erfüllt ist. Und Habgier ist eine Form von Götzendienst. Für den ist kein Platz in der neuen Welt, in der Christus zusammen mit Gott herrschen wird. Habgier ist also eine Form von Götzendienst. Wer habgierig ist, dessen ganzes Leben dreht sich ums Geld und um die Besitztümer. Er vertraut mehr seinem Besitz als Gott. Die Gefahr ist groß, etwas, das eigentlich Gott gehört, etwas anderem Platz zu machen. Dass etwas den Platz Gottes in meinem Leben einnehmen will. Und deshalb schließt Johannes seinen Brief, den er ja an Christen schreibt, mit einem ganz interessanten Satz. Das ist der Schluss des Johannesbriefes. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor falschen Göttern. Aber Johannes sieht das Potenzial in uns Christen, dass wir durchaus in der Lage sind, nebst Jesus Christus noch anderen Göttern Platz zu machen. Hast du einen kleinen oder großen Götzen in deinem Leben? Dann kann ich dir nur eins sagen, löse dich von ihm. Wende dich ab und kehre dich ganz und gar zu Jesus. Vertraue, dass er das tut, was du denkst, was dein Talisman tut. Vertraue darauf, wenn du aus dem Haus gehst, dass er dich beschützt und nicht das Ritual, das du ausführst. Und wenn du jetzt daran denkst und dir macht das Angst, dich von so etwas zu lösen, dann sollst du wissen, umso wichtiger ist es, dass du dich löst. Je deutlicher wird, wie abhängig, wie verbunden du bist mit dieser Handlung, mit diesem Gegenstand. Und umso nötiger ist es, dass du dich radikal von dem abwendest und dich ganz und gar wieder Jesus zuwendest. Will ich von Gott erwarten, dass er auf meine Gebete hört und aufgrund meiner Gebete handelt, muss ich von ganzem Herzen sagen können, ja, ich habe ein reines Gewissen, denn ich verehre allein Jesus. Die zweite Antwort, die wir Gott geben sollten, ja, ich habe ein reines Gewissen, denn ich beachte, was Gott wichtig ist. Gott hat bestimmte Vorstellungen darüber, wie wir leben sollen. Er hat uns geschaffen, er weiß, wie wir funktionieren, er weiß, zu welcher Aufgabe er uns berufen hat, was er sich vorstellte, wie wir leben sollen. Er weiß, was uns gut tut und was nicht, er weiß, was aufbaut und er weiß, was zerstört. Das wissen wir nicht. Da müssen wir nur unsere Menschheitsgeschichte angucken, dann sehen wir das wirklich nicht wissen. Dass unser Potenzial, wenn wir unabhängig von Gott handeln, unser Potenzial zur Zerstörung viel höher ist als zur Auferbauung. Also Gott weiß, wie das funktioniert. Und wenn wir gegen seine Anweisungen verstoßen, kann es sein, dass Gott seine Ohren verschließt. So sagt er, wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir ausstreckt, blicke ich weg. Und wenn ihr mich auch noch sehr mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf, denn eure Hände, an euren Händen klebt Blut. Gott verabscheut diese Scheinheiligkeit der Leute. Sie tun so fromm und machen den Anschein, als wären sie gottfürchtig. Aber das ist nur der Deckmantel für ihre Bosheit. Sie meinen, sie könnten Gott etwas vormachen, aber Gott spielt dieses Spiel nicht mit. Er wird das nicht mitspielen. Menschen lassen sich vielleicht täuschen, aber Gott ganz bestimmt nicht. Gott lässt sich nicht täuschen, wenn wir fromm tun, am Sonntag schön beten und brav sind, einen schönen Blick drauf haben und am Montag betrügen wir, lügen wir, stehlen wir, beschimpfen jeden, der uns in die Quere kommt. Wer meint, dass Gott ein Sonntagsgott ist und ihn nicht interessiert, wie wir leben, der hat eine komische Vorstellung von Gott. Gott erhört und erfüllt mein Gebet nicht, weil er nicht fähig dazu wäre, sondern weil er diese Heuchelei nicht unterstützt. So lässt er Jesaja sagen, meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen, oder der Herr sei taub und könne eure Hilferufe nicht hören? Was studiert ihr überhaupt? Warum wirft ihr überhaupt Gott so etwas vor? Natürlich hört er, natürlich ist seine Macht, sein Arm nicht zu kurz. Er hat Macht, alles zu tun, was er will. Er ist weder taub noch schwach. Nein, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch abgewandt und hört euch nicht. Gott würde sich wieder öffnen. Er würde wieder hören, wenn sie nur ihre Sachen in Ordnung bringen würden. Wenn sie ehrlich würden und mit dieser schrecklichen Heucherei Schluss machen würden, Gott bietet sich an, das ist ja das Faszinierende, dass er trotz dieser schrecklichen Heuchelei sagt, aber wenn ihr eure Sachen in Ordnung bringt, dann bin ich wieder da für euch. Dann werde ich wieder hören. Wir sind nicht komplett abgeschrieben. Deshalb fordert er die Israeliten auf, wascht euch, reinigt euch, macht Schluss mit eurem üblen Treiben, hört auf, vor meinen Augen Unrecht zu tun. Lernt Gutes zu tun. Sorgt für Gerechtigkeit. Haltet die Gewalttätigen in Schranken. Helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Wenn sie das tun würden, geschähe etwas ganz Wunderbares. Obwohl sie Gott mit ihrem Verhalten verärgerten, erbarmt er sich dann wieder über sie, wenn sie die Schuld bekennen und alles in Ordnung bringen. Und dann sagt er, eure Verbrechen sind rot wie Blut und doch könnten sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie Purpur und doch könnten sie weiß werden wie reine Wolle. Also ein Bild für, dass Gott wieder reinigt, dass Gott wieder herstellt. Wenn ihr nur die Sachen in Ordnung bringt und diese Heuchelei endlich mal aufhört und recht handelt. Gott schenkt dann wieder ein reines Gewissen. Gott ist bereit, erneut in Gemeinschaft mit ihnen zu leben, wie wenn nichts geschehen wäre. Und das gilt bis heute. Heute kannst du mit deiner Schuld zu Gott kommen und sie bekennen. Es ist nie gut, damit zu warten. Ich bin überzeugt, dass wir meistens sehr genau wissen, wenn wir etwas tun, das Gott nicht gefällt. Ich bin überzeugt, dass wir das meistens sehr genau wissen, wenn unsere Gewissen nicht komplett abgestumpft sind. Dann wissen wir das zutiefst. Aber das Problem ist, dass das, was wir tun, uns vielleicht sehr gut gefällt. Wir würden ja diese Dinge nicht tun, wenn wir nicht einen gewissen Vorteil darin entdecken würden. Also, ich gebe in der Steuererklärung nicht weniger an, weil ich das cool finde, weniger anzugeben, sondern weil ich weiß, dann muss ich weniger Steuern bezahlen, also ich habe einen Gewinn. Ich betrüge jemand anderen nicht, einfach weil ich für mich einen Vorteil daraus ziehen kann. Also irgendwo sind ja diese Dinge, die uns eigentlich nicht gefallen sollen, gefallen uns manchmal insgeheim, weil sie uns einen Vorteil bringen. Und deshalb sträuben wir uns oft dagegen, diese Sachen in Ordnung zu bringen. Aber es liegt ein großer Segen darauf, wenn man das in Ordnung bringt. Und wenn du irgendwie nicht sicher bist, ob das wirklich so ist und ob das wirklich nicht in Ordnung ist, dann gibt es eine ganz einfache Sache. Dann betest du und sagst, Herr, zeige mir doch, wenn ich noch Schulden habe, Schuld auch vor dir, die ich in Ordnung bringen sollte. Zeig sie mir. Und ich garantiere, wenn du bereit bist, etwas von Gott zu hören, diese Bitte wird er dir garantiert erhören. Der wird dir das garantiert aufzeigen. Die Frage ist, ob du dann das in Ordnung bringen willst. Dann dürfen wir unsere Schuld abladen, so wie es im Johannesbrief heißt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Auch hier wieder der Begriff der Reinigung. Er reinigt uns. In seiner Gnade schenkt uns Gott die Möglichkeit, wieder neu zu beginnen. Doch für Heuchelei hat Gott kein Verständnis. Und er wird nie Verständnis haben. Und wenn ich beachte, was Gott wichtig ist, dann erhört er meine Gebete. Und es gibt übrigens sogar noch einen Weg, der es noch begünstigt, dass Gott meine Gebete erhört. Sozusagen ein Erhörungsbeschleuniger. Da steht im Jesaja. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Dann strahlt euer Glück auf wie die Sonne am Morgen und eure Wunden heilen schnell, eure guten Taten gehen euch voran und meine Herrlichkeit folgt euch als starker Schutz. Dann werdet ihr zu mir rufen und ich werde euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, hier bin ich. So wunderbar. Das zeigt uns, wie Gott es schätzt, wenn wir Gutes tun, wenn wir den Schwachen helfen. Es zeigt, wie unser Gott ein menschenfreundlicher Gott ist. Er liebt die Menschen. Und er sagt uns, wir sagen ja immer, Gott, warum geht es denn den anderen so schlecht? Gott würde uns vielleicht manchmal sagen, weil du ihnen nicht hilfst. Schnell wollen wir immer alles, was von uns etwas fordert, wollen wir Gott abgeben. Aber Gott will uns brauchen, dass wir auch Gutes tun. Da liegt ein Segen drauf. Schön, wenn wir von ganzem Herzen sagen können, ja, ich habe ein reines Gewissen, denn ich beachte, was Gott wichtig ist. Und noch zum Letzten. Ja, ich habe ein reines Gewissen, denn ich lebe in geklärten Beziehungen. Auch hier geht es Gott um Echtheit. Er hat uns in eine Gemeinschaft gestellt und die Gemeinschaft, in der wir leben, soll etwas vom Frieden und der Liebe Gottes spiegeln. An uns sollen die Menschen ablesen können, dass wir einen Gott des Friedens und einen Gott der Liebe haben. Da sind wir uns alle einig und da wird mir niemand widersprechen. Aber wie sollen sie das erkennen, wenn wir miteinander streiten? Wenn wir einander neidig sind? Deshalb sagt Jesus einmal, wenn du deine Gaben zum Altar bringst, also wenn du im Begriff bist, vor Gott zu treten, von ihm etwas zu erbitten und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, danach komm und bringe deine Gabe dar. Das zeigt ja deutlich genug, wie sich Gott unser Zusammenleben vorstellt, dass wir alle in geklärten Beziehungen leben sollten. Maleachi erklärte dem Volk, ihr überschwemmt den Altar des Herrn mit Tränen. Ihr weint und schluchzt, weil der Herr eure Opfer nicht annimmt und euch nicht hilft. Und dann fragt ihr, warum das? Ihr kommt, ihr weint, herzzerreißend. Und fragt euch, warum hört uns Gott nicht? Warum nur? Immerhin schluchzen wir, wir heulen, wir schreien, wir machen ja alles. Und du, Gott, lässt dich von unserem Heulen nicht beeindrucken. Warum? Die Antwort ist klar. Weil der Herr als Zeuge und Richter gegen euch auftritt. Ihr habt eurer ersten Frau die Treue gebrochen. Ihr habt eure Ehe gebrochen, seid euren Frauen untreu geworden und erwartet von Gott, dass er so tun würde, als wäre nichts geschehen. Ihr habt nicht einmal ein Schuldempfinden darüber. Es gibt ja Menschen wie David, der Ehebruch beging, der hat dann wenigstens einmal noch gemerkt, dass er sich versündigt hat und hat wirklich dann Buße getan. Ihr tretet seine Gebote mit Füßen, ihr verletzt Menschen, ohne mit den Schultern zu zucken und erwartet, dass wenn ihr ein bisschen am Altar rumheult, dass Gott euch dann hört. So billig geht das nicht. Glaube und mit Gott leben, das ist nicht etwas, was man sich einkauft. Wir müssen nicht meinen, Gott lese unsere Wünsche an den Lippen ab, wenn wir einfach andere Partner nehmen, wenn wir unsere Ängsten, die Menschen, mit denen wir am engsten leben, belügen und betrügen, da täuschen wir uns sehr. So geht das nicht. Geklärte Beziehungen sind wichtig, auch in der Ehe. Wenn ich mit meiner Ehefrau im Kriegszustand lebe, muss ich damit rechnen, dass Gott meine Bitte nicht erhört. Seine Antwort wird sein, bring zuerst eine Beziehung mit deiner Frau in Ordnung, bevor du mich um Größeres bittest. Dann will ich wieder hören. Peter schrieb, in diesem Zusammenhang finde ich das sehr interessant. Ihr Männer seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Das gilt übrigens auch für die Frauen gegenüber den Männern. Es sind ja nicht nur immer die Männer, die rücksichtslos sind. Also, eben, nur zu sagen, in der Beziehung sind prozentual viel mehr Frauen verlassen die Beziehung als die Männer. Nur das. Vielleicht war das früher anders, heute ist das so. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind, das stimmt denn wieder. Ja, es ist so. Eine Frau hat viel weniger Kraft als ein Mann im Durchschnitt. Der Mann ist kräftiger gebaut. Also, wenn er zornig wird, dann hat er mehr Kraft als die Frau. Also, er soll sich zügeln. Er soll sich bewusst sein. Er kann die Frau nicht bedrohen. Weil sie ist schwächer, das darf er nicht. Er ist ihr überlegen von der Kraft her. Achtet und ehrt sie. Denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Handelt so, das ist natürlich für uns heute, für das Thema das interessante Satz, handelt so, dass nichts euren Gebeten im Wege steht. Also auch hier zeigt Petrus auf, dass es einen Zusammenhang gibt zu der Beziehung, wie ich in einer Beziehung lebe und zwischen dem, wie Gott auf meine Gebete reagiert. Also handelt so gegenüber euren Frauen jetzt in diesem Zusammenhang, dass nichts eurem Gebet im Wege steht. Nicht, dass Gott mir zuerst sagen muss, wenn ich ihn stundenlang bitte, zuerst sagen muss, Jürg, jetzt hast du zwar eine Stunde lang mich gebeten, hast geheult und geschluchzt und gemacht, das ist mir eigentlich egal. Zuerst geh zu deiner Frau und bring das in Ordnung. Dann kannst du kommen, dann musst du nicht schluchzen und heulen, dann kannst du mir ganz normal sagen, was du willst, was dich bewegt. Natürlich kann ich auch mit dem Problem, das ich mit meinem Partner habe, zu Gott kommen und sagen, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll. Und dann wird er da bestimmt auch helfen. Aber wenn ich einfach das verberge und meine, ich könnte nebenher, würde Gott so im Wunschautomat einfach mir alles erfüllen und ich lebe einfach, was ich will und schlage um mich herum und begründe schlussendlich noch mit Gebetserhörungen meine schlechten Taten, dann sind wir ganz auf dem Holzweg. Es kann schon sein, das muss man noch anhängen, dass mir da nicht alle nachher sagen, das hast du jetzt nicht gesagt, was ich es eben doch gesagt habe. Es kann schon sein, dass es nicht immer gelingt, mit allen Menschen in geklärten Beziehungen zu leben. Mit allen Menschen Frieden zu haben. Denn für Frieden braucht es bekanntlich zwei. Und wenn der andere nicht will, dann kann ich dem das nicht rausprügeln. Weil wenn ich das rausprügeln will, habe ich ja wieder ein Problem, habe ich ihn geprügelt. Also es funktioniert nicht, es braucht zwei. Es sind zwei Menschen, die selbst eigenständig und eigenverantwortlich leben. Und wenn der eine nicht will, kann der andere nichts machen. Und deshalb sagt Paulus glücklicherweise, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Aber wir sollten ernsthaft versuchen, Frieden zu schließen. Und wir sollten nicht, bevor wir das versucht haben, diesen Vers als Referenz nehmen und einfach sagen, ja, das ist jetzt halt so ein Fall. Die Frage ist schon, ob ich es mal versucht habe, diese Beziehung zu klären. Gibt es da noch eine Beziehung, die du klären müsstest? Vielleicht mit deinem Partner, vielleicht mit deinem Freund. Super, wenn ich sagen kann, ja, ich habe ein reines Gewissen und ich darf davon ausgehen, dass Gott mich hört und er hört, denn ich lebe in geklärten Beziehungen. Ich möchte zum Schluss nochmals das Buch zur Predigtreihe empfehlen. In dieser Reihe beschäftigen wir uns vor allem mit Gebeten, die nicht erhört werden. Und das ist noch ein bisschen umfassender, das Buch greift das Thema aber auch auf. Es ist sehr hilfreich. Man muss nicht alles genau machen, wie das der Autor schreibt. Ich mache auch einige Dinge nicht, die er macht und die für ihn wichtig sind. Das ist auch eine Typenfrage. Aber die Grundlinie, was er anspricht, ist enorm hilfreich und auch herausfordernd. Und ich möchte jedem empfehlen, das während dieser Predigtreihe sich zu Gemüte zu führen. Es hat noch einige Exemplare, die Sie da kaufen können nachher. Gott erhört gerne Gebete. Das ist eine Grundüberzeugung in der ganzen Schrift. Gott erhört Gebeten. Das Besondere an unserem Gott ist, dass er uns hört, wenn wir zu ihm sprechen. Und dass er sogar reagiert und dass er sogar Wunder vollbringt. Und ich habe euch versprochen am Anfang der Predigtreihe, wenn ihr aufmerksam seid, und auch gewisse Dinge ändert, ich euch garantieren kann, dass ihr mehr Gebetserhöhungen erleben werdet. Außer ihr seid schon alle so perfekte Beter, dann natürlich nicht. Aber ich bin überzeugt, wenn wir gewisse Dinge beachten, werden wir wieder neu erleben, dass Gott Gebete erhört. Und wenn du den Eindruck hast, Gott würde nie eine Bitte von dir erhören, du würdest dir Zeit nehmen, du betest regelmäßig, du betest inbrünstig, du suchst das Gespräch mit Gott, du setzt alles dran und er hört dich nicht. Nicht eine Bitte erlebst du, er hört. Dann musst du dir vielleicht die Frage gefallen lassen, hast du ein reines Gewissen? Oder ist da noch etwas, was du in Ordnung bringen solltest? So eine Leiche im Keller, das gibt es ja auch in unserem Leben, so Leichen im Keller liegen. Dann mach das doch in Ordnung. Es könnte sein, dass Gott genau auf diesen Moment wartet, dass du diese Sache in Ordnung bringst. Und wenn es ihm wichtig ist, Gott, dass die Sache in Ordnung kommt, dann wird er dir das aufs Herz legen, vielleicht gerade jetzt. Dann wünscht er, dass du es in Ordnung bringst. Und es gibt einen Vers, der ist eigentlich verblüffend erschlagend im Johannesevangelium. Wir alle wissen, sagt er so selbstverständlich, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. So einfach ist das. Und ich wünsche uns, dass wir an diesem Punkt vielleicht doch Dinge in Ordnung bringen können, die in Ordnung zu bringen sind. Das war also die ernsteste Predigt von dieser Reihe. Aber es ist eine wichtige Sache, dass wir auch davor die Augen nicht verschließen, wenn wir möchten, dass Gott unsere Gebete erhört. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Dass du dich erbarmst über unserem Leben. Dass du uns Gutes tun willst. Dass du mit uns in enger Gemeinschaft leben möchtest und du auch auf unsere Bitten hören willst. Und was auch wirklich faszinierend ist, Herr, dass wenn in unserem Leben etwas nicht in Ordnung ist, wir mit dem zu dir kommen können. Dass wir das dir sagen und bekennen können und dass du uns die Kraft dazu gibst, das auch zu ändern. Dass du wieder mit uns vorwärts gehst, dass du dich nicht vor uns für ewig verschließt, sondern dass du dich freust, wenn wir zu dir kommen. Ich bete dich an und rühme deinen heiligen Namen. Amen.